Alles, was atmet, lobe den Herrn, so steht's im letzten Psalm, liebe Gemeinde. Ja, ich finde es toll, dass wir über die Psalmen eine Predigtreihe machen. Überhaupt, das Buch der Psalmen, finde ich ein ganz wertvolles, weil in dem Buch der Psalmen eigentlich das ganze Leben drinsteckt. Von der Klage und der Trauer, das kommt da drin vor, von der Angst und der Buße, vom Vertrauen auf Gott, das manchmal gar nicht so einfach ist, von der Hoffnung bis zur Freude und am Schluss zum Lob Gottes. Es ist alles drin, was wir im Leben erfahren können. Und heute blättern wir mal ganz ans Ende von diesem Buch der Psalmen, das wir in der Bibel haben. Und da stehen nämlich gleich am Ende gleich mehrere Lobpsalmen hintereinander. Das ist quasi das große Finale vom Psalter, das Lob Gottes. Und ich finde es ganz passend, dass das im Psalmenbuch so ist, denn im Leben soll es doch auch so sein. Im Leben soll das große Finale des Lob Gottes sein. Nach allem, was da vielleicht auch vorher kommt, nach schweren Zeiten, nach Klage, nach Hoffnung, nach Vertrauen, vielleicht auch nach Buße, nach allem dem soll das Lob Gottes stehen. Ich finde, es passt einfach, wie unser Psalmenbuch aufgebaut ist, dass dann ganz am Schluss das Lob Gottes besonders deutlich und besonders laut zum Ausdruck kommt. Und wenn man das so anguckt, dieses Lob Gottes, das wir in den Psalmen haben, dann ist es am Ende von diesem Psalter nicht eine Aufforderung, die uns sagt, wir müssen jetzt Gott loben, weil Gott es verlangt oder weil es sich gehört. Sondern ich finde, gerade wenn man das ganze Leben anguckt, dann sieht man, dass es auch da im Psalmenbuch genauso ist wie bei allen anderen Psalmen. Die Lobpsalmen sind eine Reaktion darauf, was wir erleben. Genauso wie ein Klagepsalm eine Reaktion auf das ist, was wir erleben, oder ein Bußpsalm ist ein Lobpsalm eine Reaktion auf das, was wir im Leben haben. Ist keine Pflichterfüllung, sondern es ist das, was aus dem Leben kommt, was aus unserem Leben kommt. Wenn man seinen Blick auf Gott richtet, durch das, was man erlebt, dann kommt man zum Lob Gottes. Überlegen Sie mal einen Moment lang, was Sie in Ihrem Leben brauchen, dass Sie so richtig zum Lob Gottes kommen. Also vielleicht fällt Ihnen ja ein Moment ein, wo Sie gar nicht anders konnten, als Gott zu loben. Es gibt ja solche Momente, wo man wirklich so überwältigt ist, dass man sagt, ich kann Gott nur loben, weil er so groß ist. Was braucht es dazu, dass Sie zu sowas kommen, zum Lob Gottes? Einfach mal einen Moment überlegen. Was fällt Ihnen da für sich selber ein? Man darf es auch sagen, wenn man möchte. Ich denke, es gibt in unserem Leben so viele Dinge, die uns zum Lob Gottes führen können. Vielleicht sind es manchmal, also bei mir ist es manchmal so, dass es einfach nur eine beeindruckende Landschaft ist. Ein Teil der Schöpfung, wo ich da stehe oder da sitze und sehe, was Gott geschaffen hat, und es wirkt auf mich so dermaßen eindrücklich, dass ich eigentlich nur Gott loben kann. Das ist zum Beispiel jetzt ein Bild von meinem Urlaub dieses Mal. Und da an der Stelle, wo man das sieht, da bin ich bestimmt 3 oder 4 Stunden einfach nur gesessen. Ich glaube, das kann man an der Schwäbischen Alb genauso schön, man kann auch hier an der Alb drauf vor und da genauso beeindruckt sein von der Schöpfung. Aber manchmal hat man im Alltag gar nicht so die Zeit, das so wahrzunehmen, das so zu genießen, weil dann kommt halt doch das Nächste, was dran ist, was man machen sollte. Und im Urlaub hat man manchmal die Zeit mehr. Und gerade wenn man dann irgendwo ist an so einer Stelle, die einen so beeindruckt oder die einen flasht, würden manche vielleicht sagen, dann ist es toll, wenn man einfach Zeit hat, da hinzusitzen, das zu genießen und Gott zu loben, weil es gar nicht anders geht. Bei mir ist es manchmal so, dass Landschaften sowas in mir ausdrücken, dass ich sage, das kann sich doch keiner so schön ausdenken, das kann nur Gott wunderbar gemacht haben. Wenn man Berge sieht zum Beispiel und wie mächtig die sind, wenn man das frische Grün sieht von Wäldern oder von Wiesen oder wenn man an einem Ufer von einem Meer sitzt, an einer Klippe oder an einem Strand, wenn man vielleicht sieht, wie, mit welcher Wucht das Meer kommt oder wie weit das einfach ist, das beeindruckt. Mich führt es zum Lob Gottes. Das ist zum Beispiel eins, wo ich sage, da kann ich gar nicht anders als Gott zu loben. Oder vielleicht geht es Ihnen bei so einem schönen Sonnenuntergang auch so. Die Farben, die dann da minütlich wechseln, wie kann man sowas, also das kann man als Künstler sich fast nicht ausdenken. So schön ist das gemacht. Das war eins der Urlaubserlebnisse, einer der Sonnenuntergänge im Urlaub. Und das Spannende war, ich war da auf einer Insel und in dieser Zeit abends, als die Sonne untergegangen ist, um 7 Uhr, da sind aus allen Ecken sind die Leute gekommen und an den Strand gestanden. Ja, auf einmal war der ganze Strand voller Leute und hat alle hin in die gleiche Richtung geguckt, alle zur Sonne geguckt und alle waren still und haben einfach nur übers Meer auf die Sonne geguckt, weil sie beeindruckt waren. Das fasziniert einfach mal. Für mich als einer, der weiß, dass es ein Geschöpf Gottes ist, dass es von uns geschaffen ist, mich führt es zum Lob Gottes. Manch anderer genießt es vielleicht einfach nur, weil es schön ist. Dann führt es einen vielleicht nicht unbedingt zum Lob Gottes. Man muss schon wissen, dass es ein Geschöpf ist, dass es für uns geschaffen ist. Aber dann bewirkt es automatisch, dass man Gott lobt, weil es gar nicht anders geht. Oder vielleicht sind es bei Ihnen ganz andere Dinge, die Sie zum Lob Gottes führen. Vielleicht ein Erlebnis in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben, da kann ich gar nicht anders als Gott zu loben. Vorher hat einer im Gottesdienst gesagt, wo ein Kind geboren ist, war ich so überwältigt, dass ich Gott nur loben kann. Oder wenn das Kind auf einmal beginnt zu laufen oder zu sprechen, faszinierend, dass sowas geht. Was führt Sie zum Lob Gottes? Dem David ging so, der ist immer wieder zum Lob Gottes geführt worden. Und so ist das Finale vom Psalter, der Psalm 150. Wir haben ihn gerade vorher gemeinsam gebetet und Sie wissen jetzt schon, dass da das Lob Gottes natürlich nur so raussprudelt. Ich lese Ihnen den Psalm aber nochmal und weil wir ja schon in der Luther-Übersetzung gebetet haben, jetzt aus einer moderneren Übersetzung, aus der von der Basisbibel, die macht ganz bewusst kurze Sätze und da kommt es bei diesem Psalm auch nochmal deutlich zum Ausdruck. Da heißt es dann so, lobt Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn in seiner starken Himmelsburg. Lobt ihn für seine kraftvollen Taten. Lobt ihn für die Fülle seiner Macht. Lobt ihn zum Schall des Widderhorns. Lobt ihn zum Klang von Harfe und Leier. Lobt ihn zur Handtrommel und tanzt im Kreis. Lobt ihn mit Saitenspiel und Flötenmusik. Lobt ihn mit hellen Zimbeln. Lobt ihn mit großen dunklen Zimbeln. Alles, was lebt durch Gottes Atem, antwortet dem Herrn mit Lobgesang. Halleluja. Ich stelle drei Fragen an diesen Bibeltext. Wer, wie, was? Haben wir schon in der Sesamstraße gelernt, wer, wie, was? Wer das fragt, der bleibt nicht dumm. Und deshalb stellen wir heute diese Fragen an diesen Bibeltext. Wer, wie, was? Wer soll eigentlich Gott loben? Das ist nämlich übrigens auch die Struktur ein bisschen von diesem Psalm. Allerdings gehen wir von hinten nach vorne durch. Und wer, wie, was? Wer soll Gott loben? Das ist eigentlich das Ende, das das sagt. Alles, was Odem hat, alles, was atmet, lobe den Herrn. Das haben wir gerade gesungen. Alles, was lebt durch seinen Atem, soll den Herrn loben. Nicht nur die Gläubigen und Frommen, die im Sonntags in die Kirche kommen, sollen Gott loben. Nicht nur die Menschen sollen Gott loben, sondern alle Lebewesen, die ganze Schöpfung soll Gott loben. Alles, was atmet. Der Atem Gottes, das kommt in der Bibel ja öfters vor. Gottes Geist kommt in seinem Atem. Er haucht schon bei der Schöpfung die Welt an. Da ist der Heilige Geist schon als Atem da und schwebt über den Wassern. Sonst gäbe es gar nicht, keine Schöpfung ohne den Atem Gottes. Jesus haucht später seine Jünger an und dann kriegen sie den Heiligen Geist. Und uns ist der gleiche in der Taufe zugesagt. Der Atem Gottes ist ein Teil von unserem Leben, der ganz wichtig ist. Und dieser Lebensatem ist uns nicht nur gegeben, dass unsere Lungen immer wieder gefüllt werden und dass wir funktionieren als menschlicher Körper. Und er ist uns auch nicht nur gegeben, damit wir ein paar Jahre Lebenszeit haben, in denen wir uns so abmühen können, dass wir ins Hecheln kommen. Oder die wir so vollstopfen, bis uns irgendwann die Luft ausgeht. Wir haben den Lebensatem Gottes auch, um Gott damit zu loben. Der Atem, der von Gott kommt, der geht im Lob Gottes auch zu ihm zurück. Das ist wie so eine Atembewegung. Das Lob Gottes ist Teil der Atembewegung Gottes. Gottes Atem ist uns gegeben, damit wir ihn loben können. Aber wie macht das eigentlich die Schöpfung? Wie soll die Schöpfung Gott loben, als die, die atmet? Ich meine, bei Pflanzen und Tieren kann man sich das nur ein bisschen vorstellen, die atmen ja auch. Aber wie sollen denn Berge zum Beispiel Gott loben? Atmen die auch? Oder die Sonne, vorher haben wir ein Lied von der Sonne gesungen, die Gott loben soll. Wie geht denn das? Ich habe mir das schon manchmal überlegt, wie das denn sein soll. Was bedeutet das eigentlich? Die Schöpfung soll Gott loben. Ja, die singen doch keine Psalmen. Wie machen die das denn eigentlich? Ich bin mir irgendwann ist mir der Gedanke bewusst geworden und da hänge ich auch immer noch. Wenn Gott uns den Atem gegeben hat als Schöpfer, damit wir leben, dann lobt im Grunde jeder Atemzug der Schöpfung, auch unsere Atemzüge, Gott mit. Gar nicht mal nur unsere fröhlichen gesungenen Lieder, gar nicht mal nur unsere Psalmen, sondern das, dass wir leben, lobt Gott, weil wir so geschaffen sind, um zu leben. Wenn ein Geschöpf das tut, wozu es geschaffen ist, dann lobt es dadurch auch den, der es geschaffen hat. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, muss ich nochmal sagen. Muss ich auch ein bisschen erklären. Wenn ein Geschöpf das tut, wozu es geschaffen ist, dann lobt es dadurch, dass es das tut, auch immer den mit, der es dazu geschaffen hat. Das kann man schön auch in Bildern sehen oder in Dingen, in ganz einfachen Dingen in unserem Leben. Stellen Sie sich mal ein Musikstück vor, ja? Ein Musikstück, das so richtig berührt, das Ihnen so richtig gut getan hat, das Sie berührt hat. Wenn es in Ihnen diese Wirkung hat, dann lobt dieses Musikstück mit seiner Wirkung den Komponisten ganz automatisch, weil er es genau dafür komponiert hat, dass es eine Wirkung hat, dass es berührt, dass es tief geht. Das Musikstück selber wird zum Lob für den Komponisten, wenn es das bewirkt, was es bewirken soll. Oder noch ganz einfach, stellen Sie sich mal eine Brücke vor. Eine Brücke, die über eine Schlucht führt und Wege ermöglicht und vielleicht sogar noch beeindruckend schön aussieht. So eine Brücke ist das größte Lob für Ihren Erbauer und Konstrukteur, weil sie genau das tun soll. Weil sie Wege über Schluchten möglich machen soll. Oder ein schöner Garten mit bunten Blumen, der ist ein Lob für den, der den Garten gestaltet und angelegt und gepflegt hat. Verstehen Sie das ein bisschen, diesen Satz? Wenn etwas zu einem Zweck gemacht ist, ist es ein Lob für den, der es zu diesem Zweck gemacht hat. Ein Geschöpf lobt den Schöpfer, wenn es das tut, wozu es geschaffen ist. Alles, was atmet, lobt seinen Schöpfer, der ihm den Lebensatem gegeben hat. Ich glaube, das ist das ganz Wesentliche. Gott hat uns den Atem des Lebens gegeben, dass wir leben und dadurch Gott loben. Dort, wo die Schöpfung so lebt, wie sie soll, dort lobt sie Gott. Schon allein dadurch, dass sie so ist. Ich finde es ganz wichtig für unser Verständnis von Lob. Unser Lob beginnt nicht erst, wenn wir Loblieder singen. Unser Lob Gottes beginnt nicht erst, wenn wir Psalmen sprechen. Unser Lob Gottes beginnt da, wo wir als Geschöpfe so leben, wie wir geschaffen sind. Das ist schon Lob Gottes. Und das ist nämlich Lob der Schöpfung. Dort, wo wir dann Loblieder singen und Psalmen beten, da stimmen wir mit ein in dieses große Lob, das die Schöpfung Gott entgegenbringt, weil sie geschaffen ist. Nicht erst in der Perfektion loben wir Gott. Nicht erst da, wo alles gut läuft. Nicht erst da, wo es uns gut geht. Und auch nicht da erst, wo wir tolle Lieder singen, sondern schon im ganz normalen Leben, wo wir schöpfungsgemäß leben, wird Gott gelobt. Das stellt unseren Lob in einen ganz anderen Rahmen. Unser Lob Gottes beginnt schon ganz früh. Es ist ein Teil des Lobes der Schöpfung. Alles, was atmet, lobe den Herrn und wir mit als Teil der Schöpfung. Noch so ein Beispiel. Eine Posaune, die lobt den, der sie gebaut hat, wenn sie schöne Töne hervorbringt, weil er sie genau dazu gemacht hat. Und wenn sie dann auch noch ein Loblied spielt, dann lobt sie den Schöpfer der Musik und den Atemgeber allen Lebens gleich auch noch mit. Natürlich gehört dazu, dass man sich bewusst ist, dass dieser Atem uns von Gott gegeben ist. Sonst kann man sich gar nicht bewusst sein, dass man selber Gott lobt. Ich glaube, unsere Welt lobt Gott mehr, als sie denkt, aber sie sieht es manchmal gar nicht. Und wir vielleicht auch. Also, wer soll den Herrn loben? Alles, was Odem hat. Die ganze Schöpfung soll den Herrn loben. Und wir als Teil der Schöpfung dürfen mit einstimmen in dieses große Loblied Gottes. Das ist ein großes Privileg, dass wir mit unseren Lobliedern einstimmen in den Klang, der sowieso in der Schöpfung schon eingelegt ist. Wie sollen wir den Herrn loben? Ich finde, da ist unser Psalm besonders reich, gell? Da kommen jetzt eine ganze Kiste an Instrumenten, wird Ihnen da aufgezählt. Posaunen, Psalter, Harfen, Pauken, Flöten, Zimbeln, sogar ganz unterschiedliche. Mich hat es erinnert an die Grundschule, wo man uns manchmal in den Stuhlkreis in die Mitte so eine kleine Holzkiste reingestellt hat und da war das ganze Orff'sche Instrumentarium drin und hat sich jeder bedient und jeder hat gerasselt und gezimbelt und was da alles so drin war. So ungefähr wirkt dieser Psalm bei mir. Ja, Sie kennen ja die ganzen Instrumente, Klanghölzer und so weiter. Der Psalm ist quasi so wie so eine Kiste mit dem ganzen Orff'schen Instrumentarium drin und noch ein paar schöne Melodieinstrumente dazu. Aber es ist kein Zufall, was da steht in diesem Psalm. Das sind ganz unterschiedliche Instrumente und die haben auch alle ihren Sinn, die haben auch alle ihren Sitz im Leben, die haben alle ihre Bedeutung. Zum Beispiel die Posaunen und Trompeten, das heißt bei Luther, im Original heißt es das Schofar, das Horn. Das waren damals eigentlich nicht unbedingt Instrumente, um Musik zu machen, sondern zuerst mal waren es Instrumente, um Signale zu geben. Signalinstrumente, die im Tempel zum Gottesdienst gerufen haben oder die dem Volk Israel einen Sieg verkündet haben. Dazu hat man das Shofar geblasen und die Posaunen. Bläser laden auch heute noch zum Gottesdienst ein, in manchen Orten von den Türmen, gell, und blasen. Und es wird bis in die Offenbarung sagt, es wird bis in die Ewigkeit so sein, dass Posaunen und Hörner auch die ankündigen, wenn die Königsherrschaft Gottes vollendet wird. Dann geben sie das Signal. Diese Hörner, mit denen darf man Gott loben. Mit dem, was das Kommen Gottes, das Reich Gottes ankündigt. das, was damals für den im Gottesdienst eine wesentliche Rolle gespielt hat und auch das, was bei uns im Gottesdienst wichtig ist, damit darf man Gott loben. Aber dann gibt es noch mehr. Harfe und Leier heißt da, Zupfinstrumente, kommen heute bei uns auch im Gottesdienst manchmal vor, wenn wir mit Gitarren spielen. Und Harfenmusik, das hat David am besten gewusst, hat sogar heilende Wirkung. Also auch damit soll Gott gelobt werden. Das, was heilt, das, was versöhnt. Danach kommen die Trommeln. Die haben eine ganz besondere Funktion, denn Trommeln braucht man nämlich zum Tanzen. Wenn man gemeinsam tanzt, braucht man gemeinsamen Rhythmus. Und die hat man damals auch so verwendet, wenn man im Tempel gemeinsam gefeiert hat oder auch außerhalb vom Tempel solche Gruppentänze aufgeführt hat, braucht man Trommeln. Diese Handtrommeln sind dann zum Einsatz gekommen. Auch bei Dankopfergottesdiensten waren die da, bei Sieges- und Rettungsfeiern. Dann hat man diese Handpauken und Trommeln gebraucht, weil Gemeinschaft was braucht, das einen gemeinsamen Rhythmus findet. Und ich glaube, auch bei uns in der Gemeinschaft ist es wichtig, dass das Lob Gottes einfach uns zusammenführt, dass wir in Gemeinschaft Gott loben. Es gibt Gemeinden in Afrika und so, da lobt man auch heute noch mit Trommeln. Deshalb war mir das vorher mit dem Klatschen so wichtig, ja, dass man gemeinsam auch klatschen, das gehört auch zum Gottesdienst mit dazu. Und so darf man auch Gott loben, auch wenn das bei uns vielleicht nicht ganz so üblich ist wie in anderen Kulturen. Trotzdem, ein Ausdruck Gottes, der die Gemeinschaft zeigt, gemeinsam Gott loben. Die Flöten kommen dann noch mit dazu. Die Flöten waren damals das, was die Feste im Alltag begleitet hat, Festmusik im Alltag, in den Dörfern, wenn man Feste gefeiert hat, dann ist die Musik hauptsächlich mit Flöten begleitet worden. Auch Flöten sind das, was im Alltag uns Freude bereitet, ist das, was uns Grund zum Lob Gottes geben kann. Und vielleicht sehen wir da die Pfeifen der Orgel auch gleich irgendwie mit, die sind auch irgendwie Flöten. Das sind dann quasi die Alltagsfeste wieder ein bisschen mit in unsere Gottesdienste, in die Kirche zurückgekehrt. Und zum Schluss kommen dann noch die Zimbeln, gell? Die hellen, kleinen Zimbeln und genauso die großen, die dunkeltönen klingenden Zimbeln. Es sollen mehrstimmige Zimbeln sein. Es darf ruhig auch dröhnen. Das große Finale, der große Tusch am Ende des Festes, der soll auch Lob Gottes sein und soll in die ganze Welt hinausgehen. Also ganz unterschiedlich, so unterschiedlich wie diese Instrumentenkasten, so darf das Lob Gottes klingen. Und es ist jetzt keine Besetzung von dem Orchester, das es braucht, dass man den Psalm 150 richtig beten kann, sondern es geht in dem Psalm einfach darum, dass man auf ganz unterschiedliche Art und Weise Gott loben kann. So wie wir auf unsere ganz unterschiedliche Arten und Weisen Gott loben. Jeder von uns ist wie so ein Instrument, ein Teil von diesem Orphischen Instrumentariumskasten und jeder lobt Gott auf die Weise, die ihm gegeben ist und gemeinsam wird es dann ein großes, lautes Lob Gottes und so darf es sein. Ich finde es immer schön, wenn man im Gottesdienst gemeinsam Gott lobt und wenn man auch merkt, wie man da unterschiedlich seine eigenen Dinge, seine eigenen Gaben mit einbringt. Aber natürlich darf das im Alltag ganz genauso sein. Wir sind vielfältig begabt und jeder hat Begabungen, mit denen er Gott am liebsten lobt. Und jetzt überlegen Sie sich mal einen Moment, womit lobst du Gott am liebsten? Was ist dein Instrumentarium, um Gott zu loben? Hast du eine Gabe, wo du sagst, jawohl, damit drücke ich das Lob Gottes aus? Hast du ein Instrument vielleicht auch, das dir dabei hilft? Oder hast du eine Form, wo du sagst, jawohl, so lobe ich Gott? Manche schreiben Texte auf. Manche machen Bilder, um Gott zu loben oder gestalten was. Was ist ein Medium, das dir hilft, in dieses Lob der Schöpfung mit einzustimmen auf deine ganz eigene Weise? Hilft es dir, im Gottesdienst zu sein und gemeinsam mit anderen Loblieder zu singen vielleicht? Oder tust du das viel einfacher an ganz anderen Stellen in deinem Leben? Für manche zum Beispiel ist Pinsel und Farbe etwas, das ihnen beim Loben Gottes hilft, weil sie damit das Lob Gottes viel intensiver ausdrücken können, wie vielleicht durch Musik. Oder Gartenschere und Blumenband, damit kann man auch Gott loben. Oder Kochlöffel und Backform. Was ist deine Form, Gott zu loben? Vielleicht auch Geschichten und Gebete, die du mal gelernt hast irgendwann und die man immer wieder im Leben auch wieder auspacken kann und immer wieder auch parat hat. Wo und wie lobst du Gott am liebsten? Ich glaube, es ist ganz gut, sich das mal zu überlegen, denn das macht einem klar, was für ein Teil von diesem großen Gotteslob ich selber bin. Ein ganz wesentlicher. Also, wer soll Gott loben? Alles, was atmet, die ganze Schöpfung und wir als Teil davon. Wie sollen wir Gott loben? Mit dem Instrumentarium, das uns gegeben ist. Und am Schluss, was, beziehungsweise in dem Fall wen? Ach, die ganz schöne Bilder habe ich jetzt gar nicht gezeigt. Naja, egal. Gucken wir uns jetzt geschwind an. Die Trommel ist nämlich wichtig. Und die Flöten. Und die Zimbeln. So sehen die Zimbeln aus. Also merkt ihr, wie unterschiedlich das ist? Genauso unterschiedlich loben wir Gott auch. Jetzt am Schluss, wen sollen wir eigentlich loben? Jetzt sind wir am Anfang vom Psalm und die kürzeste Antwort steckt eigentlich schon im Halleluja mit drin. Denn Halleluja heißt ja nichts anderes als lobt Jahwe. Lobt Jah, lobt Gott. Diesen Jahwe, der schon in seinem Namen den Atem drin hat. Jahwe, der heißt, ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Den sollen wir loben, den Ewigen. In dem Psalm heißt er dann noch ein bisschen ausführlicher, lobt ihn in seinem Heiligtum, lobt ihn in der Feste seiner Macht oder hier in der starken Himmelsburg, lobt ihn in der ewig, an dem ewigen Ort, wo er ist. Ich finde, dieses Moment der Ewigkeit im Lob Gottes ist was ganz Zentrales. Gott loben wir in der Feste seiner Macht. Unser Loblied dringt bis in die Ewigkeit. Auch wenn es aus dem tiefsten Dunkel kommt, unser Loblied klingt bis in die Ewigkeit. Gott hört unser Loblied im Himmel. Er hört uns und er freut sich drüber. Das muss man sich mal klar machen. Das Lob Gottes ist eine Verbindung von unserem Leben hier bis auf den ewigen Thron. Lobt ihn in der Feste seiner Macht. Das Lob bleibt nicht irgendwo hier an der Decke hängen. Es bleibt auch nicht in unserem Leben hängen, sondern es wirkt in Ewigkeit. Und schon allein deshalb kann eigentlich am Ende der Psalmen nur dieses große Loblied stehen und noch ein paar andere gleich drumherum. Denn in unserem Leben ist es nämlich genauso. Nach all dem, was wir da erleben, nach Schwerem und Leichtem, steht am Ende das Lob Gottes, weil am Ende die Ewigkeit steht. Nach all dem, was uns Grund gegeben hat im Leben zur Klage, zur Buße, zur Trauer, vielleicht auch zur Anklage und zum Kampf mit Gott, am Ende steht die Versöhnung mit ihm. Wir werden versöhnt. Wir sind in die Ewigkeit eingeladen. Das steht am Ende. Und das ist das, was uns zum Lob Gottes führt. Der Blick auf die Ewigkeit. Deshalb werden wir letztlich, dort wo wir jetzt schon das Reich Gottes sehen und auf das Reich Gottes schauen, wo wir von dem Reich Gottes erfahren, zum Lob Gottes kommen. Und vielleicht sind deshalb auch die Sonnenuntergänge oder diese schönen Landschaften oder diese Erlebnisse so eindrücklich, weil sie uns einen Geschmack vom Reich Gottes geben. Wenn ich daran erinnert werde, was Reich Gottes für mich ist, dann kann ich nur zum Lob Gottes kommen. Dann kann meine Reaktion nur Lob sein. Ich will euch zum Schluss noch erinnern an die Geschichte, die wir als Schriftlesung gehört haben. Den Text aus Esra, wo es um das Fundament von dem neuen Tempel ging. Der Bau des zweiten Tempels. Das ist ja schon eine interessante Geschichte, finde ich. Da ist ein und dasselbe Ereignis, nämlich das, dass da jetzt das Fundament von diesem Tempel gelegt wird, für die einen Grund zur Trauer und für die anderen Grund zum Jubeln. Die einen, die sehen da in diesen letzten Resten, diesen Bruchstücken, diesen Grundmauern, die noch da sind vom alten Tempel, der eigentlich für sie dann auch noch der Tempel war, da sehen sie das, was jetzt überbaut wird und was ihnen jetzt verloren geht. Und sie brechen aus in Wehklagen und weinen laut. Und die anderen sehen den Tempel, der jetzt da gebaut wird, den neuen Tempel. Und sie jubeln. Und habt ihr das gehört bei der Schriftlesung vorher? Ist fast schon ein bisschen so wie ein Wettstreit. Beides geht ineinander über. Das Weinen und das Jubeln. Und das Jubeln ist am Schluss das Lautere. Ich meine, dass es für unser Leben was ganz Wesentliches sein kann. Lasst uns auf unser Leben und auf die Welt und auch auf unsere Kirche so sehen, wie die, die auf den neuen Tempel gesehen haben. Nicht wie die, die auf die Bruchstücke vom alten Tempel gesehen haben. Lasst uns nicht nur das sehen, was vergangen ist oder was vergeht, das, was schrumpft oder was früher einmal schön war. Denn wenn wir nur das sehen, dann werden wir in den Klageliedern hängen bleiben. Es geht gar nicht anders. Aber wir können genauso das sehen, wo Gott in dieser Welt da ist, wo er was Neues aufrichtet, wo er was baut, wo er Orte baut, wo man ihm begegnen kann, wo er präsent ist, wo er hineinwirkt in das Leben. Auch wenn es vielleicht erst ein Anfang ist, nur das Fundament, man sieht noch gar nicht viel davon, aber man weiß, das wird der Ort Gottes sein. Und wenn wir das sehen, dann kann unsere Reaktion nur Jubeln und Lob Gottes sein. Merkt ihr, dass es an dieser Geschichte ganz entscheidend ist, was man sieht, auf was man blickt? Ob man bei diesem Fundament auf das Alte sieht oder auf das, was entsteht. Ich glaube, unser Psalm 150, der lenkt unseren Blick auf die Ewigkeit, weil er uns dadurch hilft, zum Lob Gottes zu kommen. Unsere Welt ist gerade ein bisschen in der Gefahr, dass sie in so eine Art Trauermodus verfällt. Oder ganz besonders in unserem Land ist die Stimmung so. Man sieht das, was alles verloren geht. Man sieht die Werte, die verloren gehen, man sieht den gesellschaftlichen Zusammenhalt, der immer weniger wird. Man sieht, dass es mit der Umwelt schwierig ist, Finanzen wird schwierig, Wohlstand vielleicht nicht mehr so sicher, was auch immer. Und in der Kirche stimmen wir dummerweise fröhlich mit ein in dieses Lied. Wir klagen über den Bedeutungsverlust und über die schwindenden Mitgliederzahlen und das, was alles an Konsequenzen kommt. Das kann man alles so sehen, aber das ist so, wie wenn man auf die alten Mauern sieht beim Tempelbau. Und dann kommt nicht mehr dabei raus als ein Klagelied. Das hat sein Recht, aber das darf doch nicht alles sein. Wir können auch auf das sehen, was Gott Neues schafft, was er aufbaut. Auch in dieser Zeit, auch in unserem Leben. Er hat durch das Volk Israel schon durch so viele Täler geführt und immer wieder Neues geschafft, ist ihm immer wieder begegnet. Und immer wieder, wenn sie das entdeckt haben, dann sind sie auch wieder zum Lob Gottes gekommen. Und deshalb ist dieser Blick auf die Ewigkeit so wichtig. Weil er uns den Blick wendet auf das, was Gott schafft, was er schenkt, was er baut, was er Neues macht hier in unserem Leben. Das ist das, was wir brauchen, um Gott zu loben. Deshalb sollen wir den Ewigen loben. Den ewigen Vater im Himmel. Das, liebe Gemeinde, ist unser Amt und unsere Berufung. Wir sollen als Gottes Geschöpfe ihm unser Lob bringen, als Teil der Schöpfung mit einstimmen in diesen großen Lobgesang, weil wir Jahwe, den Ewigen, sehen, weil wir ihn erkennen, weil wir ihn schon in unserem Leben hier finden, weil wir sehen, was er aufbaut und was hier blüht. Und wenn wir das sehen, dann können wir als sein Geschöpf gar nicht anders, als ihn zu loben, mit dem Instrument, was uns gegeben ist. Amen.